finde, dass wir Menschen mit Behinderung auch im Mittelpunkt stehen. Durch meine Beeinträchtigung konnte ich endlich mal das zurückgeben, was ich wirklich kann. Ich kann reden, ich kann Leuten zuhören und ich kann anderen Leuten Mut machen.
Es ist sowieso so, dass man mit kleinen Ideen vieles bewegen kann. Dann kommen die Steine ins Rollen. Also man muss nicht immer das riesen super duper Projekt auf die Beine stellen, sondern auch mit kleinen Sachen anfangen.
Es wird sehr viel über uns gesprochen, nicht mit uns gesprochen. Und es wäre eigentlich eher sehr wichtig, dass die mit uns sprechen und nicht über uns sprechen.
Der Kopf ist rund, damit er die Richtung des Denkens ändern kann.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, da sind wir wieder. Hallo und moin moin zu einer neuen Ausgabe von Rollstuhl und Rakete, dem inklusiven Podcast von Vitus aus Meppen. Mein Name ist Marco Strohdiekmann und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und mir euer Gehör leiht. Im Jahr 2023 engagierten sich in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. In Niedersachsen waren es ungefähr 2,7 Millionen Bürger. Ein Ehrenamt bezeichnet dabei die freiwillige und unentgeltliche Übernahme einer Aufgabe oder eines Amtes im Interesse des Gemeinwohls. Dies kann in den verschiedenen Bereichen geschehen, wie zum Beispiel in Vereinen, sozialen Einrichtungen, der Feuerwehr, im Umweltschutz. Ja, und auch bei Vitus gibt es eine Menge Personen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dieses Engagement fördert den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Menschen unterschiedlicher Herkunft und des Alters kommen zusammen, um gemeinsam etwas zu bewegen. Ja, und auch bei Vitus wird eine Menge bewegt und da das so ist, wollen wir uns heute in dieser Folge Rollstuhl und Rakete mit dem Thema Ehrenamt einmal genau auseinandersetzen und das Thema näher unter die Lupe nehmen. Und damit ich hier keinen Monolog halten muss, habe ich mir zu dieser Folge zwei ausgewiesene Fachfrauen eingeladen. Die eine ist Heike Bahlmann. Sie ist 44 Jahre Diplompädagogin und seit Oktober 22 bei Vitus für die Fachstelle Ehrenamt und das Projekt Indus Inklusion durch Sport im Emsland zuständig. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Haaren. Das Thema Ehrenamt begleitet Heike allerdings schon länger, denn seit vielen Jahren, also genau seit 2006, hat sie beim Ehrenamtsservice des Landkreises Emsland gearbeitet. Heikes Tochter hat das Down-Syndrom, insofern ist Heike auch selbst mit dem Thema Behinderung bestens vertraut. Und Ina Wisotzki, das ist meine zweite Gesprächspartnerin. Sie ist 39 Jahre, wohnt in ihrer eigenen Wohnung im Haus Wielandstraße in Meppen und arbeitet aktuell in der Krämerei. Das ist ein Laden, der unverpackte regionale und fair gehandelte Produkte sowie Artikel aus der Vitus-Werkstatt anbietet. Ina selbst hat mehrere körperliche Handicaps. Das hindert sie aber nicht daran, in den verschiedensten Ehrenämtern im mittleren Emsland aktiv zu sein. Seit 2002 ist sie aktive Vertreterin im Behindertenbeirat des Landkreises Emsland. 6 Jahre hat sie sich im Werkstattrat der Werkstatt für Menschen mit Behinderung aktiv für die Belange der Mitarbeitenden eingesetzt und 2018 hat sie sehr aktiv an der Erstellung des inklusiven Stadtführers für die Stadt Meppen mitgearbeitet. Und seit 2020 engagiert sie sich als Teilnehmerin im Gesprächskreis Inklusion der Propsteigemeinde St. Vitus. Und sie macht noch sehr viel mehr. Und dieses Engagement hat erst jetzt kurz vor einigen Tagen zur Auszeichnung mit dem Karl-Sonnenschein-Preis der Caritas Niedersachsen geführt, zu der ich natürlich jetzt zu Beginn ganz herzlich gratuliere. Sage vorher aber euch beiden ein herzliches Hallo. Moin moin und hallo Heike und Ina.
Moin.
Moin.
Ja, schön, dass ihr beide heute hier bei mir zu Gast seid im Podcast und auch an euch die obligatorische Frage, schon mal in einem Podcast gewesen, Heike?
Nein.
Noch nie. Und du, Ina?
Podcast noch nicht, aber sonst so.
Sonst so? Was ist sonst so? Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir beide, ne?
Ja, das haben wir. Wir haben früher zusammen Radiogruppe gemacht.
Genau, es gab mal eine Radiogruppe beim Regionalsender Ems Fechtewelle, wo wir zusammen eine, mehrmals im Jahr eine Sendung gemacht haben über Themen aus der Werkstatt. Insofern ist das ja jetzt eine Verlängerung, ne? Wir kommen jetzt hier wieder, der Kreis schließt sich, wir machen kein Radio mehr, aber Podcast, das neue Medium.
Das finde ich gut.
Ja. Seid ihr aufgeregt oder völlig relaxed?
Geht so.
Geht so.
Nein.
Nein, Ina ist ganz Profi. Ja, ihr wart zusammen am 22. September in Osnabrück und habt den Karl-Sonnenschein-Preis von Weihbischof Wübbe und Ludger Abel entgegengenommen, Ina. Und zwar hast du den bekommen für dein ehrenamtliches Engagement auf Vorschlag von Heike. Da starten wir erstmal mit dir, Heike. Wie kam es zu der Idee? Warum gerade Ina? Und hast du dich sehr gefreut, als das dann auch so geklappt hat?
Du siehst es an meinem Gesicht. Ja, ja. Hat mich sehr gefreut. Ja. Also es gibt diese alljährliche Ausschreibung des Caritas-Preises, des Sonnenscheinpreises, und die kannte ich auch schon aus meiner Zeit beim Landkreis. Und in diesem Jahr hatte der den Titel Frieden stiften, Brücken bauen in die Richtung. Und es stand drin, dieser Preis ist auch für Menschen, die sich für Menschen mit Behinderung engagieren. Und ich fand das blöd, dass da nur stand für Menschen mit Behinderung, weil mir direkt eingeschossen ist, das ist ja auch meine Aufgabe hier, auch Menschen mit Behinderung engagieren sich ja selbst. Und warum soll man denn immer nur in die andere Richtung denken? Und habe gesagt, okay, da müssen wir auch jemanden vorschlagen. Und mir fiel gleich Ina ein, weil Ina so vielfältig unterwegs ist in ganz vielen Bereichen und immer sich einsetzt für die Belange von Menschen mit Behinderung selbst, aber auf eine sehr friedliche, aber hartnäckige Art und Weise. Und ich habe dann mal so ihre Engagements zusammengesammelt. Die wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das waren dann nachher über eine Handvoll, die dann da auftauchten in der Aufzählung. Und ich wusste schon Wochen vor Ina, dass sie ausgewählt wurde, und habe mich tatsächlich sehr gefreut. Das ist doch schön, wenn man so einen Job hat.
Ja, ich habe es ja gerade in der Anmoderation ein bisschen sogar gebremst, deine ganzen Dinge, die du machst. Das ist ja so viel. Da wollen wir im Verlauf der Sendung auch gemeinsam drüber reden. Ina, wie war es denn für dich, als der Anruf oder das Schreiben kam, dass du diesen Preis bekommst?
Ich war sehr überfordert, weil ich nicht wusste, von wem der kam. Ich habe dann gelesen und dann, ja, ein Preis. Ich meine Betreuerin gefragt, nee, du kriegst keinen Preis, aber das steht doch da. Naja, ich meine Kontakte gespielt, keiner meldet sich. Und eigentlich hatte ich an dem Wochenende gar keine Zeit, aber ja, ich habe mir dann die Zeit dafür genommen und habe dann meiner Mutter eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Hier, guck mal, was ist denn da jetzt? Ja, du kriegst einen Preis. Ich? Oh Gott, ja, okay. Dann hat Heike sich an der Tag gemeldet und dann wusste ich endlich, woher das kam. Ja,
hat sich sehr gefreut?
Ja.
Ja, glaube ich. Ja. Wie war es denn in Osnabrück? War das aufregend? Da waren ja eine Menge hoher Leute so, also irgendwie die tolle verdiente Ämter haben und Weihbischof Wübbe und Ludger Abeln. Und ich habe ein kleines Video von dir gesehen, eine Aufzeichnung von der Preisverleihung, wo ich gedacht habe, du machst das so routiniert, du bist ja so cool oben hochgegangen. Warst du wirklich so cool?
Ja.
Ja, ehrlich?
Ja.
Macht dir sowas nichts aus?
Nö.
Oh Gott, ich wäre gestorben. Also auch wenn ich ja viel in der Öffentlichkeit mache, aber sowas verlangt mir dann doch immer was ab und macht mich sehr nervös. Aber da bist du völlig cool.
Ja, also Heike meinte zu mir, ja, du musst ein bisschen was sagen. Und ich war natürlich als Letztes dran, weil der Nachname ja wie immer das Letzte ist. Und dann reden die und ich gucke sie alle, also du hast doch gesagt, das ist nur ein bisschen. Und ich hatte mich gar nicht vorbereitet.
Ja.
Und vorbereiten tue ich mich grundsätzlich nicht, weil es kommt eh was anderes raus.
Schön.
Ja, war schon cool.
Ja, toll. Also wir reden genau darüber. Du bist natürlich ein leuchtender Stern, was das angeht, ehrenamtliches Engagement, und spielst natürlich auch eine wichtige Rolle jetzt bei dem neuen Projekt, bei dem EVE-Projekt. Ich würde von euch gerne nochmal wissen, vielleicht ein bisschen ein kritischer Blick auf das Ehrenamt. Und zwar hört man manchmal so in den Medien, dass gesagt wird, ist ehrenamtliches Engagement wirklich so selbstlos oder steckt da eigentlich auch ein Stück weit Eigeninteresse dabei? Also es gibt ja viele Leute, die im Grunde genommen, auch wenn sie in Rente gehen oder ein bisschen älter sind, sich dann für ein Ehrenamt bewerben, die vielleicht auch in Führungspositionen standen. Ist das so ein gewisser Akt, auch so gesehen zu werden, oder ist wirklich die soziale Tat das, was überwiegt? Heike, hast du da Erfahrung gesammelt?
Ich glaube, da muss ich nur bei mir selber gucken. Ich bin selber auch ehrenamtlich immer aktiv gewesen, immer unterwegs. Ich glaube, keiner tut etwas, was ihm keinen Spaß macht. Also es ist immer auch ein Teil dabei, dass ich sage, das, was ich tue, da muss ich Spaß dran haben. Viele wollen Menschen kennenlernen. Natürlich wollen einige auch Erfahrungen fürs Berufsleben sammeln. Oder ich bringe mich mit meinen Erfahrungen ein. Ich glaube, das ist auch völlig legitim, weil man gibt seine freie Zeit, die man hat. Und davon hat man eh schon wenig genug. Und wenn man die dann gibt, dann finde ich auch, sollte man da auch Spaß dran haben und Dinge bewegen können. Also jeder hat, glaube ich, irgendeinen Grund, warum er sich engagiert und nicht nur aus dem Gedanken, ich muss unbedingt jemandem anders was Gutes tun.
Mhm. Ina, kannst du sagen, warum du dich ehrenamtlich engagierst? Was ist dir da wichtig? Also ich unterstelle dir mal, dass du dich nicht ehrenamtlich engagierst, damit du irgendwann mal den Karl Sonnenschein-Preis bekommst, sondern oder in der Presse stehst, sondern das hat andere Gründe, oder?
Ja, es hat andere Gründe, weil ich das wichtig finde, dass wir Menschen mit Behinderungen auch im Mittelpunkt stehen. Und mir ist es halt wichtig, weil ich früher auch andere Erfahrungen gemacht habe, den Leuten Mut zu machen.
Mhm. Du möchtest also das weitergeben, was du auch in deinen Jahren, die du, ja alles das, was du an Erfahrung gesammelt hast, egal ob auf der Arbeit oder in den unterschiedlichen Einrichtungen, da einfach Menschen Mut machen und zu sagen, kämpft für eure Rechte und geht voran.
Ja, genau, weil politisch ist ja auch so mein Ding und früher in der Radiogruppe haben wir das ja auch immer getan. Mhm. Und das hat mir den Ansporn gegeben. Und Werkstattrat war ja auch immer sehr intensiv. Aber durch meine neuen Arbeit konnte ich das halt nicht weitermachen.
Mhm.
Und dann, früher habe ich ja immer gebacken privat. Das kann ich ja heute nicht mehr, weil es ja halt bei der Arbeit so ist. Und dann nur rumsitzen ist auch nicht meins. Ich muss was tun und das ist halt, was mein Ansporn ist.
Schön. Gut, wir wollen uns da gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber unterhalten, kommen aber jetzt zuerst zu unserer ersten Rubrik, die folgende ist.
Vitus privat.
Genau, wir wollen ein bisschen mehr über euch privat erfahren und vielleicht, Ina, fangen wir mal bei dir an. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wo bist du geboren, wo bist du zur Schule gegangen, wie war so dein Weg seit der Kindheit? Vielleicht machst du uns mal ein bisschen mitnehmen.
Also ich bin in Meppen geboren, bin dann mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen.
Mhm.
Und mit einer Gesichtsparese.
Mhm. Was heißt das genau?
Dass ich eine Gesichtslähmung habe und da halt keine Nerven sind, dass man das reparieren kann.
Ah, okay.
Und ich bin dann als Baby mit einem Jahr am offenen Herzen operiert worden.
Mhm.
Und ja, die ersten Jahre haben meine Eltern halt so gelebt, naja, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht.
Mhm.
Also schafft sie es in den Kindergarten, schafft sie den zweiten Geburtstag. Also das war schon immer sehr, sehr kritisch.
Mhm. Bist du hier dann direkt in den heilpädagogischen Kindergarten gegangen oder warst du auch in Anführungsstrichen in einem normalen Regelkindergarten?
Erst war ich in einem Kindergarten, wo eine Gruppe extra für uns Menschen oder Kinder mit Behinderung gemacht worden ist.
Mhm.
Dann war ich in einem normalen Kindergarten.
Mhm.
Ja, und dann kam ja die Schulzeit.
Mhm.
Und die Schulzeit habe ich nicht in Meppen verbracht.
Aha, wo warst du da?
Ich war in Dinklage im Internat.
Ah, okay. Wie lange warst du im Internat?
10 Jahre.
10 Jahre. Was war das für eine Zeit? So, ich meine, man ist ja plötzlich auch weg von seinen Eltern.
Also ich war 7.
Ja. Und was war das für dich?
Also das erste Jahr war ganz cool. Mhm. Von Mama und Papa weg, von meinem Bruder weg. Also das war schon cool. Dann kam das Heimweh, natürlich. Dann kam die Pubertät, wo man dann ja auch sehr auf Krawall war. Und da war ich immer ganz froh, dass ich halt in Dinklage war. Und ja, wäre ich da nicht gewesen, würden wir uns heute nicht unterhalten.
Ehrlich? Weil die haben dich richtig geformt und dir was beigebracht.
Ja, ich bin von zu Hause raus gewesen. Mhm. Sonst wäre ich, glaube ich, total behütet gewesen. Also sonst hätte ich auch nicht den Karl Sonnenschein-Preis gekriegt.
Super.
Ja.
Dann bist du aber irgendwann zurückgekommen. Warum? Wolltest du gerne wieder hier einfach hin?
Nein.
Nee.
Also die Schulzeit war ja zu Ende.
Mhm.
Und der vom Arbeitsamt hat zu mir gesagt, ja, Sie sind ein Fall für die Werkstatt, ich kann nichts mehr für Sie tun.
Mhm.
Ich war gerade 18
mhm.
oder 17
mhm.
und dann musste ich halt zu Vitus, wollte überhaupt nicht hierher, weil man das früher immer ganz schlecht gesprochen hat, wie das halt so ist und so. Heute bin ich dankbar, dass ich da bin.
Ah, wunderbar. Das heißt, du bist dann rübergekommen und hast auch sofort deine eigene Wohnung gehabt oder bist wie ist das dann gelaufen?
Nee, also ich habe zu meinen Eltern gesagt, also nach Hause komme ich nicht. Ich war ja immer weg und mein Bruder ist dann studieren gegangen.
Mhm.
Und dann war ich, glaube ich, 4 Jahre im Helterdamm im Wohnheim, 2 Jahre in der Königstraße, 13 Jahre ganz alleine und jetzt seit fast 2 Jahren in dem neuen Wohnprojekt.
Ah ja. Was gibt dir das? Also was gibt dir auch die Unterstützung dieser Häuser oder dieser? Du hast ja Assistenten, die dich begleiten in der Woche. Was ist das, was dir da wichtig ist?
Die Gespräche.
Mhm. Das heißt, viele Dinge, die du dann so aushackst, auch vielleicht in Richtung Politik oder die du mit in die Ehrenämter nimmst, da brauchst du auch Leute, die du, mit denen du reflektieren kannst.
Naja, aber nicht mit denen. Also das mache ich mit denen nicht. Das ist ja mein Ehrenamt.
Ja, okay. Das heißt, da hast du eher Freunde oder andere Leute, mit denen du dann
dich auf Augenhöhe
kriegst. Ja, okay. Würdest du sagen, dass du ein klassisches Emsländer Mädel bist oder dadurch, dass du eben in Dinklage warst, in einer ganz anderen Region, dass du sagst, nee, eigentlich habe ich meinen Hauptteil meines bisherigen Lebens doch eher woanders verbracht?
Doch, ich bin Emsländer.
Fühlst du im Herzen?
Ja, ja. Sehr gut. Immer.
Ja, sehr gut. Heike, kommen wir mal zu dir. Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen. Wo bist du geboren? Wie hast du deine Kindheit verbracht? Wie bist du im Grunde genommen so die Laufbahn, bis du bei Vitus gelandet bist? Vielleicht magst du uns mal mitnehmen.
Ja, ich bin in Haselünne geboren, aber in Haaren aufgewachsen, in Haaren zur Schule gegangen. Bin dann studieren gegangen nach Oldenburg. Das war dann auch die Zeit, wo man dann mal raus wollte aus dem Emsland und habe in einem Jugendprojekt gearbeitet. Erst und bin dann aber über den Ehrenamtsservice wieder zurück ins Emsland. Mein Mann und ich sind beide Emsländer, wir haben beide in der Kapelle gespielt. Also wir waren das an den Wochenenden eh in meinem Emsland, da war die logische Konsequenz, wir kommen auch wieder zurück. Und genau, 2006 waren wir dann wieder da. Vitus begleitet mich eigentlich schon, ehrlich gesagt, fast mein ganzes Leben. Also es ist, ich habe in der 10. das zweiwöchige Schulpraktikum schon in der Werkstatt gemacht, dann nach dem Abi ein dreimonatiges Praktikum gemacht. Fand das immer einen spannenden Bereich, der einem viel zurückgibt und habe Sozialpädagogik oder Diplompädagogik dann in Oldenburg studiert und im Studium im Marstall gearbeitet, um die Schulgemeinschaftstage zu teamen und habe da auch einmal die Osterfreizeit mitgeteamt für Menschen oder Familien mit Kindern mit Behinderung, was total viel Spaß gemacht hat. Habe dann nochmal das Thema auch kennengelernt, Engagement von Ehrenamtlichen bei meiner Arbeit und fand das alles immer sehr spannend, sehr interessant. Dann kam unsere Tochter zur Welt und seitdem sind wir eigentlich aus den Vitus-Bezügen ja gar nicht wieder rausgekommen über die Frühförderung. Den Kindergarten hat sie tatsächlich bei uns im Ort absolviert und aber dann natürlich jetzt über die Jakob-Muth-Schule, an der sie ist, und fand das immer spannend, auch das Thema. Ich habe mit Veronika ja zusammengearbeitet, vorher schon im Netzwerk der Freiwilligenagenturen. Und als sich die Gelegenheit bot, hier dann auch nochmal das Thema Engagement von Menschen mit Behinderung in den Blick zu nehmen, habe ich gedacht, das ist jetzt meins, da muss ich hin.
Was schätzt du privat am Emsland oder an diesem ländlichen Leben, was wir hier haben?
Tür auf, Kinder raus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man in der Stadt wohnt und immer begleitet mit den Kindern los muss. Oder also auch für die Kinder selber, das ist so viel wert. Die können auf ihr Fahrrad und los. Und auch unsere Anna kann mit ihrem Fahrrad bei uns durch den Ort fahren, ohne dass ich kündlich daneben stehen muss und gucken muss, wo sie ist. Das finde ich super. Ich mag die Mentalität, dieses Anpacken, nicht alles zerreden, sondern einfach, ihr braucht mich, okay, ich bin da, ich komme, ich helfe mit. Das ist meins. Kurze Wege.
Ina, ich frage dich nochmal, weil du ja weg warst, ich weiß gar nicht, ob du das so beantworten kannst, aber was ist denn Heimat für dich? Also ist das hier Heimat für dich? Kannst du das sagen?
Ja, es ist Heimat. Also es gibt Heimat, also so wenn ich Geburtstag habe, das ist immer seit ein paar Jahren, also seit ich bei Vitus bin, ganz wichtig. Weil in Dinklage, wenn ich Geburtstag habe, sind meine Eltern halt auch nicht gekommen.
Ah, okay.
Die Strecke war halt auch zu weit. Also habe ich immer meinen Geburtstag dann nachgefeiert. Und jetzt ist es seit fast 21 Jahren so, dass ich dann immer frei nehme. Jetzt fahren wir immer in den Urlaub zusammen, meine Mutter und ich.
Schön.
Und das ist, ja.
Kannst du dich noch an ein Gericht, ein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit erinnern? Irgendwas, was du besonders gern gemocht hast oder heute noch bei deiner Mama gerne isst?
Nee,
gibt's so nicht. Hast du da so ein Gericht, Heike?
Erbsensuppe.
Mit Würstchen drin oder ohne?
Mit Würstchen.
Mit Würstchen, genau. Und das ist auch heute immer noch. Also deine Kinder auch? Lieben die das auch?
Unterschiedlich, aber ich koche die nicht, sondern wenn es die bei uns gibt, dann gibt es die immer noch von Mama.
Ah ja, sehr schön. Würde gerne mal erfahren, was sind so Werte, die euch wichtig sind im Leben? Also gibt es da Punkte, wo du sagst, also hast ja gerade nochmal beschrieben, was das Emsland so für dich vielleicht auch als Ort bedeutet, aber was sind so Werte, die vielleicht dir auch eine Familie mitgegeben hat und die wichtig sind?
Ehrlichkeit. Und auch tatsächlich, also so Respekt. Also jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist. eine Offenheit zu gucken. Wer ist das denn? Wie tickt der denn? Das finde ich unglaublich wichtig. Das Herz am rechten Fleck zu haben, das ist so ein Wert, der für mich wichtiger ist als jedes ich bin intelligent oder wie auch immer.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Ina? Kannst du das sagen? Gibt es so Werte, die deine Eltern oder die dir auch vielleicht so eine Einrichtung wie Dinklage oder auch Vitus mitgegeben hat, wo du sagst, die sind mir wichtig im Leben?
Anderen zu helfen.
Ja?
Ja.
Das heißt, das hast du aufgesogen?
Ja, das habe ich so gelernt.
Ja, sehr gut.
Ja, das liegt mir auch.
Und hast du da ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt oder auch festgestellt, dass das mühsam sein kann?
Das kann mühsam sein, ja.
Auch selber. Hast du auch Momente gehabt, wo du gesagt hast, boah, weiß ich nicht, ob ich das weitermache?
Ja.
Genau. Und trotzdem immer die Hand nach oben und weiter geht's.
Auf jeden Fall. Man hat nur ein Leben.
Und das ist richtig.
Das, dafür muss man kämpfen.
Das ist richtig. Und das wollen wir so stehen lassen. Und zur nächsten Rubrik kommen, die die folgende ist.
Entweder oder.
Ja, entweder oder. Wir wollen euch beide noch ein bisschen näher kennenlernen. Und da wäre meine erste Frage, und da starten wir mal mit dir, Ina. Lieber in einem Bereich helfen, der einem persönlich viel Spaß macht, oder da, wo die Not am größten ist?
Ich glaube, dann würde ich beides machen, weil ich kann mich nicht für eins entscheiden, weil das ist ja blöd.
Ja, okay, auch das geht. Also auch die Mitte ist durchaus blöd. Du würdest beides nehmen.
Ja, ich kann ja nicht da helfen und da wegschauen. Also das würde ich mit meinem Gewissen nicht hinkriegen.
Sehr gut. Wie sieht's bei dir aus, Heike?
Ja, ich glaube auch kurzfristig, da wo Not am Mann ist, sofort. Aber langfristig muss es auch irgendwie Spaß machen.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule nicht, aber wenn ich die Chance habe zu schlafen, dann nutze ich die natürlich auch.
Das heißt, morgens, du bist nicht immer jeden Morgen jemand, der um 5 Uhr aufsteht und dann den Tag begrüßt, sondern kann auch mal bis 10 oder 11 Uhr schlafen sein.
Wenn ich keine Termine habe, ja. Wenn mein Papa Hilfe braucht bei irgendwas, dann stehe ich natürlich auch um 6 Uhr auf.
Ja, also sehr gut. Genau.
Das ist schon so.
Ja. Bei dir, Heike, Nachteule oder Frühaufsteher?
Geht beides. Also ich kann durchaus auch spät ins Bett gehen. Aber ich habe halt einfach auch mindestens 2 Frühaufsteher zu Hause, die mich auch zum Frühaufsteher machen.
Okay, sehr schön. Pommes oder Pizza, Heike?
Pommes.
Pommes. Weil, und dann klassisch mit Mayo und Ketchup und auch mal mit Zwiebeln oder klassisch nur eins?
Geht durchaus auch bei Zuri, ne? Pommes Spezial, aber sonst eher nur Mayo.
Also, wie sieht es bei dir aus, Ina?
Pommes.
Ja. Seid ihr Personen, die auf die Ernährung achten oder lasst ihr euch auch gerne mal gehen? Da kriege ich 2 Grinser hier. Wie sieht es bei dir aus?
Junkfood geht immer mal, ne?
Ja.
Das, genau. Und dann hat es auch leider keine Chance bei mir. Also da bleibt nicht unbedingt was über.
Wie sieht es bei dir aus? Achtest du auf die Ernährung, Ina?
Nee, ich muss es auch nicht tatsächlich.
Ja.
Aber nur von fettigen Sachen, das ist auch nicht so meins. Also Essen ist generell nicht meins.
Ah, okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar Urlaub lieber mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff? Hui, beides so kleine Umweltferkel, aber wie sieht's bei euch aus, wenn ihr die Wahl hättet, Schiff oder Flugzeug? Ina?
Also ich bin letztes Jahr mit meiner Mutter auf mein Schiff gewesen, Geiranger Fjorde, und nächstes Jahr fahren wir auch nochmal mit meinem Schiff nach London und Liverpool.
Oh, und? Also klare Aussage Schiff?
Ja.
Sehr schön. Und du, Heike?
Auto.
Auto? Gar nicht. Keins von beiden.
Also Fliegen haben wir schon gemacht. Ist schön, muss man ja auch, damit man irgendwo dahin kommt, wo das Wetter gut ist und relativ schnell dahin kommt. Schiff haben wir noch nicht ausprobiert. Würde ich gerne irgendwann nochmal, aber im Moment ist das Auto unser Urlaubsgefährt. Oder der Zug.
Sehr gut. Instagram ist ja so das neue Medium. Oder TikTok. Seid ihr da beide unterwegs oder habt ihr da gar nichts mit am Hut? Instagram oder TikTok? Heike lacht.
Genau.
Gar nichts mit am Hut.
Bei Insta habe ich einen Account.
Ja, so. Und pflegst du den auch?
Nee.
Okay. Aber du
nur guckst. Zum Stalken.
Also nur zum Stalken. Also wäre für dich klar Instagram. TikTok.
TikTok kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich wahrscheinlich demnächst mal, aber im Moment noch nicht.
Okay, Ina, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe das beides gar nicht. Ich habe nur Facebook.
Ah, alles klar, okay. Dann möchte ich von euch wissen, Energy Drink oder Eistee lieber? Ja, die wildesten Sachen hier. Heike.
Ja, wir warten eigentlich auf die Chips- oder Schokolade-Frage.
Ja, okay, die kommt noch.
Ina hat mich nämlich beim Sonnenscheinpreis schon gefragt, was ich denn eher wäre, Chips oder Schokolade.
Okay. Aber erst Energy-Drink oder Eistee?
Keins von beiden. Wasser.
Und du?
Keins von beiden.
Auch nicht. Ja, meine Güte, ich kriege hier gar kein Entweder-Oder hin heute. Dann stellen wir jetzt eure Frage, die Chips- oder Schokolade-Frage.
Auch da gibt's kein...
Bitte?
Bei mir nicht. Also, ich mag beides, aber Schokolade hat keine Chance. Wenn sie offen ist, ist sie weg.
Das sehe ich auch so. Das hatte ich ja auch schon in anderen Folgen gesagt. Ich verstehe Frauen nicht. Meine Frau ist auch so eine. Die kann eine Tafel aus dem Kühlschrank nehmen, nur ein Stück abbrechen und den Rest wieder reinlegen.
Geht nicht.
Verstehe ich nicht, kann ich nicht, mache ich auch nicht. Nee. Deswegen sehe ich auch so aus. Nee, aber genau. Und also bei euch beiden entweder oder heute nicht, also beides. Dann frage ich euch nochmal, geht vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung. Ach, du hast noch was gesagt. Entschuldigung, ja. Ina. Sag mal.
In der Krämerei, muss ich tatsächlich sagen, gibt es eine wunderbare Schokolade. Das ist so eine, also ich liebe weiße Schokolade. Und da sind halt Beeren drin. Also so Beeren, also so eine Frucht-Schokolade. Und das ist die einzige, die ich mir nur noch kaufe. Und dann eisgekühlt und dann... geht das runter wie Öl. Also Chips geht natürlich auch, aber ich kann dann auch so drei kleine Riegel und dann stelle ich die wieder in den Kühlschrank.
Leute, da kann ich von euch lernen. Sportlich aktiv sein oder lieber Popcorn und Sofa?
Sportlich aktiv sein tut ganz gut,
ja,
aber ich muss ehrlich gestehen, ich muss mich da auch immer ein bisschen zu nötigen. Ja. Genau, ich sitze auch gerne abends auf dem Sofa.
Das auch.
Also Sport über Tag, abends ist das Sofa dran.
Ja, und gibt es dann was dazu auf dem Sofa? Also wird dann doch mal die Chipstüte oder irgendwas, und wenn es auch was Gesundes ist, Äpfel oder irgendwas geschnitten, damit man so ein bisschen zum Schnubbern hat?
Naja, wenn es was gibt, gibt es Chips oder irgendwas anderes, und dann ist wieder das Prinzip, ist es auf.
Wie sieht's bei dir aus, Ina?
Nee, Sport ist nicht meins.
Nee.
Ich habe bei der Arbeit schon genug Bewegung, da brauche ich nicht noch.
Ja, da bist du sehr aktiv. Das heißt eher Sofa und Popcorn.
Ja, Sofa schon, aber kein Popcorn.
Kein Popcorn.
Nee.
Und wenn Popcorn, an euch die Frage, süß oder sauer? Sauer kommt ja. Ist ja sehr in Mode, dass man salziges Popcorn in letzter Zeit, aber da sehe ich an euren Gesichtern schon, wenn süß. Dann süß. Genau. Wenn,
nee, gar nicht. Nee. Also gar keine Popcorn.
Ah ja, okay. Dann abschließend die Frage, lieber kochen oder essen gehen?
Kochen, wenn ich Zeit habe. Mich nervt immer das Türschwellen kochen. Also was gibt's denn heute jetzt noch? Und zack, zack, und das Essen muss fertig. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich finde immer schön, wenn man ein bisschen Zeit hat zum Kochen und dann was schön ist, das ist okay. Ich gehe aber durchaus auch gerne mal essen.
Also gibt es auch da nicht so die Entscheidung für entweder oder?
Naja, bei Popcorn war ich ja schon mal bei süß. Also
ja, das stimmt. Okay. Wie sieht's bei dir aus, Ina?
Kochen ist nicht so meins. Ich kann eher backen.
Ja.
Wenn einer für mich kocht, ist das natürlich toll. Essen gehen gehe ich auch gerne, aber beides.
Beides, sehr gut. Ja, dann danke ich euch. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr mit den inhaltlichen Fragestellungen und der Thematik beschäftigen in der nächsten Rubrik.
Nachgefragt.
Wir wollen uns heute mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen. Und Heike, vielleicht magst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten. Ich hatte gerade gesagt, 16 Millionen Leute in Deutschland. Das ist ja doch ein gehöriger Batzen. Und trotzdem liest man immer in den Gazetten dieser Welt und auch online, immer weniger Leute engagieren sich Ehrenamtliche. Wie nimmst du das wahr bei Vitus? Also vielleicht kannst du unseren Hörern mal so ein bisschen die Stelle hier erklären. Wofür bist du zuständig bei Vitus? Was machst du hier gerade? Und wie siehst du die aktuelle Situation?
Also vorweg, ich glaube schon, dass sich das Ehrenamt wandelt. Ich glaube, immer weniger Menschen haben Bock auf, ich übernehme Vorstandsposten und werde ihn 30 Jahre nicht mehr los. Weil dann alle sich wegducken, wenn dann wieder ein Posten vergeben werden muss. Das ist, glaube ich, schon so. Ich glaube schon, dass wir im Emsland noch dabei sind, dass es sehr verlässliches Engagement gibt und dass die Leute, auch wenn sie sich dann dazu bereit erklären, bereit sind, was zu tun. Ich merke aber tatsächlich auch im privaten Umfeld, dass es weniger wird für die, dass es selbstverständlich ist. Also sei es drum, geht's um, ich helfe mal eben beim Fußball aus, ich mach mal eben dies, Trainer findet man nicht mehr wirklich viel. Woran das liegt, kann man sich sicherlich drüber streiten.
Gibt es eigentlich eine klare Beschreibung für das Ehrenamt? Also ich hatte es gerade mal vorgelesen, aber vielleicht umreißt du mal, was gibt es hier bei Vitus für Ehrenämter? Also das ist ja sehr breit, das Feld, ne?
Genau, ich habe da tatsächlich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Also es ist eigentlich so, dass man es hier freiwilliges Engagement nennt. Das Thema Ehrenamt sind eigentlich eher tatsächlich Wahlämter, in die man hineingewählt wird. Im Emsland ist aber das alles unter Ehrenamt zusammengefasst. Also da, hier wird nicht unterschieden. Also freiwilliges Engagement ist tatsächlich der Begriff, den man so für alles nehmen kann. Was du gesagt hast, freiwillig, unentgeltlich, für andere ist immer ein großes Thema dann dabei. Also, dass es irgendwie einen sozialen Hintergrund auch hat. Bei Vitus gibt es so einige Einsatzgebiete. Man kann in der Werkstatt aushelfen, man kann eine Reitbegleitung, also die Menschen zum therapeutischen Reiten begleiten. Wir haben aber natürlich auch Ehrenamt in Form von ProVitus vom Förderverein. In der Stiftung sitzen Ehrenamtliche. Also es ist ganz breit gefächert. Wir haben einige, die dann einfach sagen, ich mache eine Freizeitgestaltung am Wochenende. Ich gehe mal in den Wohnbereich und hole mir jemanden und hört sich gut an. Ja. Aber das sind schon natürlich die festen Kontakte. Aber dass man sagt, okay, ich hole denjenigen ab und wir gehen dann einfach mal in die Stadt und unternehmen was. Also das ist sehr vielfältig. Was ich hier erlebe, ist, dass tatsächlich sich immer wieder Leute melden und sagen, boah, ich hätte wo Bock. Das finde ich sehr schön, wo man dann einfach immer gucken muss, okay, was ist denn das, worauf du Lust hast? Ne? Möchtest du lieber einen Fahrdienst machen? Möchtest du lieber eine Einzelbetreuung? Das ist schon ganz spannend. Und das finde ich tatsächlich schön, dass das wirklich noch so ein Bereich ist, wo auch noch immer wieder Interesse geweckt wird und immer wieder Leute sich auch melden, ohne dass man groß die Werbetrommel rühren muss.
Ist ein Ehrenamt, auch wenn ich zum Beispiel bei einem Adventscafé einen Kaffee ausschenke einmal, ist das auch schon ein Ehrenamt?
Ja, es ist ja zumindest freiwillig für andere und entgeltlich. Also es ist ein kurzfristiges Ehrenamt. Aber das wird auch immer mehr, dass man sagt so, okay, meldet euch, wenn ihr eine Hand braucht zum Anpacken. Aber ich möchte nicht irgendwo in die Verantwortung kommen, sondern jemand anders plant, jemand anders bereitet vor. Ich helfe, aber das ist natürlich auch wichtig und wertvoll.
Wie ist das, was sind die größten Fragestellungen, wenn Leute, die Lust haben, hier anrufen, gibt es da auch viele Bedenken? Also ich könnte mir ja vorstellen, wenn ich jetzt jemanden aus dem Wohnheim oder auch in der Werkstatt begleite, dass ich auch so rechtliche Fragestellungen habe, zu sagen, was ist denn, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie einen Unfall baue oder mir passiert was mit der Person? Das ist ja auch eine große Verantwortung. Wie ist denn das Ganze überhaupt rechtlich abgesegnet? Also sind das so Fragestellungen, die die Leute stellen?
Nö. Tatsächlich, also das ist tatsächlich erstaunlich, das ist sowas, was ich aus dem Ehrenamtsservice kenne, dass immer das Thema Versicherungsschutz dann irgendwann aufploppt, ne? Was ist denn, und dann nehme ich jemanden mit oder genau das Problem Unfallversicherung oder ich mache irgendwas kaputt. Das ist das Schöne, dass das bei Vitus tatsächlich sehr gut geklärt ist. Also es ist von Anfang an klar, dass man sagen kann, Versicherungsschutz ist da und muss auch da sein, ist auch ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz, aber das ist hier in der Einrichtung tatsächlich gut, dass das einfach von vornherein geklärt ist.
Du hast gerade erzählt, dass sich so der Zulauf verändert. Es gibt weniger Leute, die sich engagieren, gefühlt und vielleicht auch in totalen Zahlen. Woran liegt das? Was denkst du, ist da die Hürde?
Ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile beruflich sehr eingespannt sind. Also wenn man mal irgendwie 20, 30 Jahre zurückguckt, da war es nicht selbstverständlich, dass die Frauen wieder arbeiten gehen. Das hieß, man hatte vielleicht auch noch mehr Zeit und Muße, sich irgendwie einem anderen Thema noch zu widmen und Zeit für Ehrenamt, Zeit, sich da Gedanken zu machen. Ich glaube, dass der Verwaltungsaufwand teilweise sehr groß wird. Das haben wir auch immer versucht, im Ehrenamtsservice nochmal weiterzugeben, zu sagen, es kann nicht sein, dass man ständig irgendwie beim Finanzamt irgendwelche Dinge einreichen muss. Alles muss über den Notar laufen. Man muss mittlerweile alles protokollieren. Dann kommt die Datenschutzgrundverordnung, wo alle Vereine amok gelaufen sind. Also das ist, glaube ich, tatsächlich auch manchmal, dass die Leute Angst haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Kann ich das überhaupt noch? Überblicke ich das? Und vielleicht auch, dass persönliche Interessen mittlerweile mehr werden. Dass man sagt, nö, okay, ich will aber ein Stück weit auch mehr Zeit für mich und meine Familie haben. Das wird, glaube ich, auch einfach mehr.
Was hat euch beide motiviert, selbst auch in Ehrenämter einzutreten? Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Heike.
Ich glaube, man hat so eine Ehrenamtsbiografie oder viele. Also ich finde das immer sehr spannend, wenn alle sagen, wenn die dann in Rente gehen, dann werden sie ehrenamtlich aktiv. Dann müssten wir deutlich mehr als 16 Millionen irgendwann haben. Ich glaube, dass man, also man wird einige kriegen von denjenigen, aber ich glaube, dass viele von denen vorher auch schon was gemacht haben. Da rutscht man rein, man ist selber Gruppenkind, dann wird man Gruppenleiter. Ich habe früher immer gerne gelesen, also habe ich dann irgendwann Büchereidienst gemacht. Wir waren mit der Kirche sehr verbandelt, also hat man Lektorendienst gemacht. Und so zieht sich das quer durch mein Leben. Also das ist irgendwie, ich wollte gerne Musik machen, dann hieß es, Musikschule ist teuer. Gut, dann machen wir Kolpingkapelle. Ja, dann war ich 14 Jahre in der Kolpingkapelle aktiv. Jetzt ist man im Förderverein aktiv, weil man Kinder hat. Mein Mann ist Trainer, weil er sagt, wenn kein Trainer da ist, also wenn ich es nicht selber anpacke, dann passiert nichts, also muss man es machen.
Ja. Hat Ehrenamt etwas mit Klassen zu tun? Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ich erlebe sehr oft, dass Menschen, die auch gut situiert soziale Verhältnisse haben, die sagen, ich möchte was zurückgeben. Und das ist so eine Motivation, das zu tun. Oder stellt man fest, das ist eigentlich egal, ich sag mal, ob jemand im Low-Level-Sektor auch verdient und vielleicht selbst ein bisschen gucken muss, wie er im Leben klarkommt und trotzdem etwas gibt. Hält sich das so die Waage oder gibt es da schon eine klare Erkenntnis, dass das eine Verschiebung in Richtung gut situierter Leute eher so ein Fall ist?
Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, dass man ja oft, wenn jemand aktiv ist, fragt er die Leute, die um ihn rum sind. Das ist natürlich ungefähr die gleiche Zielgruppe, die man hat. Ich finde vermessen zu sagen, alle Leute, die nicht so gut situiert sind, die wollen, oder die haben ja eh keinen Bock und die tun ja eh nichts. Also wir haben, ich habe tatsächlich immer eine Mutter im Kopf bei uns an der Schule, die immer geholfen hat, die kaum Deutsch sprach, aber wirklich immer dabei war, wenn man sie brauchte, sofort die Hand oben hatte und gesagt hat, ich mach und brauch dir Hilfe. Und ich glaube, das sind Zielgruppen, die nicht mitgedacht werden. Und das ist ja genau das Thema hier. Menschen mit Behinderung werden einfach gar nicht als Hilfegebender in den Köpfen mitgedacht, sondern die sind immer Hilfeempfänger, per se.
Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich bei Menschen mit einem Migrationshintergrund, die kommen, da ist dann die Sprachbarriere. Wer spricht diejenigen denn an und fragt, hättest du Bock? Und viel Ehrenamt wird noch akquiriert über persönliche Ansprache. Und die werden einfach gar nicht mitgedacht, gar nicht gefragt in den Werbeunterlagen, wenn man sich da manchmal Flyer anguckt, die sind so verkopft, die versteht kein Mensch, der vielleicht nicht Muttersprachler Deutsch ist. Also ich glaube, es gibt viele Zielgruppen, die einfach gar nicht in den Köpfen vorhanden sind und dementsprechend nicht gefragt werden und man ist so in seinem eigenen Dunstkreis unterwegs. Man findet, trifft ja auch immer die gleichen Ehrenamtlichen wieder. Ich glaube, dass das einfach auch so ein Hintergrund ist da.
Ah ja. Ina, was hat dich motiviert, im Grunde genommen dich ehrenamtlich zu engagieren? Wie bist du da reingekommen? Oder auch eher dadurch, dass dich Personen mitgenommen haben, angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, du kannst dich doch toll ausdrücken, so komm doch mal vorbei.
Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, aber die Radiogruppe war halt der Anstoß dafür. Weil wir sehr über politisch gesprochen haben, politisch ist mein Ding. Ja, dann kam ja der Werkstattrat irgendwann dazu und dann konnte ich mich endlich so entfalten, wie ich wollte. Durch meine Beeinträchtigung mit Schreiben oder Lesen, lesen kann ich ja jetzt, aber konnte ich endlich mal das zurückgeben, was ich wirklich kann. Ich kann reden, ich kann Leuten zuhören und ich kann anderen Leuten Mut machen. Und dadurch habe ich immer mehr für mich entwickelt. Wenn ich jemanden sehe, hast eine Arbeit oder denk an mich, so, das ist mein Leben. Das ist da, wo ich mich wirklich entfalten kann.
Ich glaube, du hast auch so einen Wahlspruch, ne? Gerade was Menschen mit Behinderung angeht, dass du sagst, redet mit uns, ne?
Ja, es wird sehr viel über uns gesprochen, nicht mit uns gesprochen und es wäre eigentlich eher sehr wichtig, dass die mit uns sprechen und nicht über uns sprechen. Und das ist heute immer noch so. Und das ist mein Wahlspruch.
Was hast du so in den letzten Jahren, in denen du ja ehrenamtlich aktiv warst, so für dich mitgenommen? Was ist es, wo du sagst, davon zehre ich, das ist es irgendwie? Das gehört werden, also zu sagen, dass auch deine Meinung im Grunde genommen eine Wichtigkeit hat und gehört wird?
Ja, weil es wird ja sehr viel über uns gesprochen, über Menschen mit Behinderung. Und ich finde, das geht nicht. Wir sind in einer Gesellschaft eigentlich, wo wir teilhaben müssen. Im Moment geht es ja eher wieder zurück von der Politik her, was nicht sein darf, überhaupt nicht. Und wo ich und auch andere Leute sich einsetzen müssen, dass wir gehört werden, dass wir gesehen werden.
Machen dir so Aussagen, zum Beispiel von so einer Partei wie der AfD, macht dir das Angst?
Ja.
Und nimmst du diese Themen dann auch mit in zum Beispiel in den Behindertenbeirat oder in so einen inklusiven Gesprächskreis und packst sie dort auf den Tisch und sagst, ey Leute, da müssen wir drüber reden?
Manchmal schon, ja. Ja.
Ja, ja.
Weil es darf ja nicht sein.
Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Das ist auch so. Und davon müssen wir als Vitus, müssen wir uns einsetzen. Aber natürlich jeder Mensch mit Behinderung und natürlich auch die mit diesen Personen zusammenarbeiten, ne? Egal ob in der Assistenz oder, ne?
Auch die Inklusion ist ja auch noch nicht so in den Köpfen drin. Ich würde sagen, also das sage ich halt auch immer, wenn die Einrichtungen nicht selber die Türen öffnen würden, würden wir heute noch nicht so weit sein, wie wir jetzt sind.
Ja. Jetzt gibt es bei Vitus ein ganz neues Projekt, das neu an den Start geht. Im Oktober offiziell der Start, und zwar EVE. Heike, was ist EVE?
Also EVE ist die Abkürzung für Erlebe Vielfalt im Ehrenamt. Mhm. Und da soll es einfach darum gehen, dass wir gesagt haben, wir möchten den Fokus mal auch auf die Menschen, auf die Gruppe von Menschen mit Behinderung legen und zu sagen, so, und auch wir können uns ehrenamtlich engagieren, wir können etwas einbringen, wir sind wertvoll, wir haben was zu sagen, das, was Ina sagt, und auch wir können uns kümmern. Und das ist uns einfach wichtig. Vielleicht muss man, oder man muss sowieso mal ein Matching machen, wie passt das Ehrenamt zu demjenigen, der da Bock drauf hat. Und damit soll das jetzt losgehen, aber es ist tatsächlich so, wir haben Kampagnenbotschafter, Ina ist selbstverständlich eine davon, aber wir haben auch gesagt, wir gucken einfach mal bei Vitus und haben auch eine Frau Krucker dabei, die ja auch schon hier im Podcast war, und wir haben gesagt, wir gucken einfach Menschen mit und ohne Behinderung, die einfach die Vielfalt dann auch darstellen von Ehrenamtlichen.
Also weg von dem bisherigen Weg zu sagen, also ich sag mal, ich habe hier 65 Jahre gearbeitet, gehe in Rente und dann gehe ich in die Einrichtung von Menschen mit Behinderung. Genau. Einfach den Blickwinkel ändern, zu sagen, auch Menschen mit Behinderungen können etwas geben und können in den unterschiedlichsten Bereichen, eigentlich auch allen klassischen Bereichen, die es wahrscheinlich so gibt,
genau,
in irgendeiner Form natürlich tätig werden. Genau. Vielleicht mit Begleitung. Und ich glaube, deswegen habt ihr auch bei der Aktion Mensch eben dieses Projekt beantragt.
Genau, also wir müssen natürlich auch gucken, dass das gut starten kann, so ein Ehrenamt. Ne? Das, jeder bringt so seine Baustelle mit, und vielleicht auch seins, was, wie muss ich denn wissen, wie komme ich zu meinem Ehrenamt hin am Anfang? Ich glaube, dass tatsächlich ein großer Faktor ist, dass die Ideen zur Behinderung in den Köpfen bei vielen Menschen einfach noch andere sind, als wir sie haben. Also bei vielen ist es dann so, wenn man von Behinderung spricht, heißt das, die können ja nichts, so ungefähr. Die müssten einmal durch die Werkstatt laufen und sehen, was da für eine Vielfalt an Menschen und an Können auch durch die Gegend läuft. Also man muss einfach die Köpfe freikriegen für den Gedanken, ach, Menschen mit Behinderung können sich auch selber engagieren. Das ist in den Köpfen überhaupt noch nicht drin. Also Ehrenamt und Behinderung ist immer, wir engagieren uns für Menschen mit Behinderung. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und genau dafür ist es einfach auch da, dass wir natürlich viel auch mit Einrichtungen ins Gespräch gehen müssen, dass wir aber auch sagen, okay, der Anfang des Ehrenamtes soll auch begleitet werden. Also es gibt sicher einige, wo man sagen kann, okay, geh einfach ins Seniorenheim und guck mal, und das kriegen wir hin. Es gibt aber auch viele, wo man vielleicht sagen muss, wir üben schon mal den Weg dahin und wir sind erstmal so eine Andockstelle, wo ich bin für dich als Ansprechpartner da, aber auch für die Einrichtung. Ich ziehe mich aber dann irgendwann auch raus.
Und das kann ja ganz viel sein. Also im Grunde genommen, ich engagiere mich beim Sportverein, genau, und verkaufe da Bratwurst oder Getränke.
Genau.
Bei Heimspielen, ich engagiere mich, keine Ahnung, in der Jugendarbeit und helfe beim Festival mit. Ich gehe zu einem Senior und führe einmal in der Woche einen Hund aus. Oder ich lese Geschichten vor. Du hast gerade gesagt, du kannst lesen. Ja. Also, ne, das oder wie du, das ist natürlich schon die Next Level, zu sagen, ich engagiere mich auch politisch in solchen Gremien. Aber da gibt's ja, glaube ich, tausende Ideen, oder?
Genau. Also wir haben einfach auch bei den Kampagnenbotschaftern, dass man denkt dann erst, jo, wir fangen jetzt neu an, das ist ein neues, tolles Projekt. Ja, ist es auch. Da ist, glaube ich, auch noch ordentlich Luft nach oben, aber wir haben auch schon echt einige am Start. Und das ist genau das, was du sagst, die breite Vielfalt ist dann da einfach schon dabei. Mit, ich arbeite im Gym, ich arbeite als Frauenbeauftragte, ich arbeite in den klassischen sozialen Bereichen, ich bin in der Kirche Lektor, ich bin in der Bücherei tätig. Also es gibt einfach auch schon ganz viel Vielfalt. Die muss aber vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit, deswegen auch EVE und deswegen auch die Kampagne, die wir starten. Und natürlich einfach auch noch neue Bereiche dazu zu finden.
Jetzt ist es so, ich sag mal, das ist ja jetzt nicht nur eine Idee von dir, eine fixe, oder von einem Herrn Korten oder sonst wem, sondern ihr habt im Vorfeld eine Umfrage gemacht. Also ihr habt Menschen mit Behinderung einbezogen. Vielleicht magst du kurz berichten.
Genau, also wir haben tatsächlich überlegt, so, ab welchem Alter startet man denn Ehrenamt? Das ist ja so üblicherweise so aus, so irgendwie mit 14, 15, 16 geht's dann los, ne? Dann, also natürlich gibt's auch schon Messdiener ab der dritten Klasse, aber dass man so in dem Bereich dann einfach mal guckt, da werden die Leute Jugendgruppenleiter, da sind sie anders selber irgendwie auch schon eingebunden und unterwegs, selbstständig unterwegs. Also haben wir die Beschäftigten in der Werkstatt gefragt, wir haben im Wohnbereich abgefragt, wir haben dann auch die Schulen, unsere beiden Schulen mit reingenommen und haben gesagt, so ab Klasse 8 aufwärts, fragen wir einfach mal, hättet ihr Bock? Also seid ihr schon in einem Verein, seid ihr schon aktiv, seid ihr ehrenamtlich schon aktiv oder hättet ihr Bock auf ein Ehrenamt? Und das war ganz cool, also das war ein Abbild der Gesellschaft, nicht alle haben Bock auf ein Ehrenamt. Aber schon einige, die Lust aufs Ehrenamt haben. Also auch so ungefähr in den Zahlen prozentual, was du vorhin gesagt hast, vom Freiwilligen-Survey her gut gedeckt. Also es war schon spannend zu sehen. Mhm. Und mit denen wollen wir jetzt natürlich auch irgendwann loslegen und sagen, so okay, wir finden das passende Ehrenamt für euch.
So, und was dabei spannend ist, ihr beiden habt zusammen schon jetzt eine Schulung gemacht und das sogenannte Dozentendoppel, weil da fängt es, glaube ich, schon mal an. Es geht jetzt nicht darum, dass nur ein, in Anführungsstrichen, ein gesunder Mitarbeiter oder Mitarbeitende von Vitus jetzt diese Menschen mit Behinderungen begleitet, sondern ihr macht das im Doppel. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen zu berichten, Ina.
Ja, das war ganz interessant. Also ja. Wir haben letztens eine Schulung gemacht, die war wirklich gut. Und wir können uns auch gut vorstellen, das selber bald zu machen. Wir arbeiten gerade schon an einem Konzept und ja, finde ich gut.
Das heißt, im Grunde genommen eine Mitarbeitende und ein Mensch mit Behinderung, die gemeinsam im Duo, im Tandem im Grunde genommen, egal ob Schulung, aber auch Begleitung organisieren, richtig? Mhm.
Genau, also es geht darum, dass man einfach sagt, auf Augenhöhe werden Veranstaltungen geplant, durchgeführt und das ist nicht dieses, ach, ich nehme mal jemanden als Best Practice mit. Und das ist einfach so, man lässt ja so viel Expertise liegen, ne? Warum soll ich Ina nicht mitnehmen? Die ist so vielfältig unterwegs, die kann so viel berichten aus anderen Bereichen. Ich bin zum Beispiel politisch überhaupt nicht aktiv, dafür ist sie das. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch zusammen da was machen. Und dann irgendwie beim Googlen schoss mir dann mal Britta Engelhardt auf den Bildschirm und ich habe gedacht, Mensch, das ist eine coole Idee. Und deswegen haben wir das hier angeboten für verschiedene Bereiche. Aber genau, da geht's einfach drum, dass wir beiden zusammen eine Veranstaltung planen. Aber die Ideen gingen dann natürlich weiter. Genau, wieso soll Ina nicht auch mit in die Einrichtung kommen und Gespräche mitführen? Weil eine Ina das beste Beispiel ist für Menschen mit Beeinträchtigungen können selber ehrenamtlich aktiv werden. Und wieso soll sie nicht berichten, wie das gut funktionieren kann? Wieso sollen wir das machen? Wieso sollen wir über sie reden, wenn sie dabei sein könnte?
Ja, genau. Das siehst du auch so.
Ja.
Ja, genau. Was glaubst du, Ina, brauchen Menschen mit Behinderungen noch, damit sie eben diesen Schritt gehen? Fehlt es da an Mut oder an guten Projekten, also an guten Vorbild, an guten Projekten? Was ist das, dass sich nicht mehr Leute engagieren, also auch an Menschen mit Behinderungen? Oder ist es vielleicht so, dass es auch an Informationen fehlt?
Informationen oder vielleicht, weil sie Angst haben, das nicht zu schaffen oder dass der Mitarbeiter nicht hinter ihm steht oder so. Da müssen wir noch ein bisschen mehr pushen.
Das heißt, du hast auch das Gefühl, dass es da einfach eine gute Begleitung braucht. Das heißt, die Ängste zu nehmen, wahrscheinlich dadurch, dass ich auch einen Partner habe oder eine Partnerin, die mich so ein Stück weit an die Hand nimmt und begleitet. Das heißt, ist Eve ja eigentlich genau das richtige Projekt?
Auf jeden Fall. Also
ja.
Doch, ich freue mich schon. Und so können auch andere mal einen Vortrag halten und sie haben immer einen Mitarbeiter hinten, wenn irgendwas schief läuft.
Nun muss man positiv erwähnen, Heike, wir haben eine tolle Förderung der Aktion Mensch bekommen, das wollen wir hier ausdrücklich erwähnen, die solche Projekte auch anschiebt, denn es gibt erstmal keine Finanzierung für solche Stellen, ne?
Nö, also Thema Ehrenamt ist immer eine freiwillige Aufgabe auch in der Verwaltung. Also das ist immer irgendwas, wo jemand sagen muss, den Hut setzen wir uns auf und das machen wir und das finanzieren wir.
Hast du das Gefühl, dass Politik sich das manchmal einfach macht und sagt, jo, macht ihr mal? Und also hast du das Gefühl, dass da mehr ein Fokus drauf liegen müsste und auch vielleicht eine andere Finanzierung?
Ich finde extrem schade, dass es gibt tatsächlich sogar das Thema, dass es heißt, Assistenzen werden bezahlt für ehrenamtliches Engagement. Dann kommt aber dabei raus, wenn man sich das genauer anguckt, also es gibt vom Land eine Förderrichtlinie, nochmal eine spezielle, die außerhalb der anderen Finanzierung dann geht. Aber da gibt's dann, da werden dann nur Ehrenämter zum Beispiel in Vorstandsposten oder in Selbstvertretungsgremien gefördert. Und das finde ich fragwürdig, weil ich immer denke, das sind nicht die wir, also das Gros der Leute sitzt nicht im Vorstand, sondern die Basis besteht aus Leuten, die anpacken und helfen. Und ich glaube, dass auch das ist, was viele hier bei Vitus gerne machen würden. Irgendwo sein und irgendwie helfen, aber nicht im Vorstand aktiv sein.
So, ihr beiden, jetzt haben wir ja viele Leute, die uns zuhören, auch die nichts mit Vitus zu tun haben. Wenn diese Personen jetzt, egal ob mit oder ohne Behinderung, sagen, boah, das jetzt triggert mich jetzt an, diese Sendung. Ich habe Lust, da irgendwie mitzuarbeiten, egal ob ehrenamtlich bei Vitus oder eben auch beim Projekt Eve. Ist das möglich?
Ja, klar.
Ja, das heißt, an wen wende ich mich am besten? Am besten auf die Homepage gucken oder hast du noch einen Tipp?
Einfach eine E-Mail schicken, ehrenamt@vitus.info oder anrufen, natürlich jederzeit. Also das, wir sind ja für Ideen immer offen. Warum nicht? Wenn jemand mit einer guten Idee kommt, können wir da gerne drüber reden.
Und auf eine Tasse Kaffee kann man ja immer miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt, wir wollen insbesondere die Personen auch pushen. Also es muss nicht die große Idee dahinter sein, ne? Einfach, wenn ich jetzt Neugierde geweckt habe und man sagt, Mensch, ich habe noch ein paar Fragen, einfach anrufen, ne?
Genau.
Das ist der erste Weg am besten.
Ich finde, bei Ehrenamt ist es sowieso so, dass man mit kleinen Ideen vieles bewegen kann. Dann kommen die Steine ins Rollen. Also man muss nicht immer das riesen super duper Projekt auf die Beine stellen, sondern auch mit kleinen Sachen anfangen.
Ja. Eins möchte ich noch mal eben kurz zum Abschluss haben, und zwar im Vorgespräch, Heike, hattest du so ein tolles Zitat aus dem Dozentendoppel, was vielleicht auch noch mal gut beschreibt, worum es geht zum Thema Ehrenamt. Vielleicht magst du es selber mal eben noch mal rezitieren.
Genau, also Britta Engelhardt hat mit mir telefoniert, als wir über diese Dozentendoppelschulung gesprochen haben, und hat dann gesagt, mein Spruch ist, der Kopf ist rund, damit er die Richtung des Denkens ändern kann.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich so spannend, weil genau das brauchen wir, glaube ich. Wir brauchen einfach so ein Köpfe weit machen, andere Ideen kriegen in die Köpfe, Menschen mit Behinderung als Ehrenamtliche einfach als Idee bei den Einrichtungsleitungen, bei allen, die mit denen zusammenarbeiten überhaupt, dass die überhaupt mitgedacht werden.
Also, wollen wir hier nochmal aufrufen, meldet euch, liebe Leute, wenn ihr Lust habt, wenn ihr den Gedanken habt, wenn ihr das jetzt hier interessant gefunden habt und sagt, ich möchte auch etwas tun. Es muss nicht die große, ganz große Sache und täglich hier im Einsatz oder wöchentlich oder monatlich, sondern es können auch viele kleine Dinge geben, also auch viele kleine Puzzle bewegen vieles in der Gesellschaft. Ja, und der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ein schöner Spruch, finde ich, zum Ende hier nochmal. Ruft uns an und macht mit bei Eve. Erlebe Vielfalt im Ehrenamt. Und das bringt uns zur nächsten Rubrik.
Klartext.
Ja, in Klartext, da geht es so ein bisschen um eure privaten Meinungen. Und zwar ist das so eine Rubrik, wo ich mal mit euch ins Gespräch kommen möchte, wo ihr denn Puls bekommt. Wenn man heutzutage die Zeitung aufschlägt oder die Online-Medien, dann gibt es so vieles, was sicherlich Puls auslösen kann, weil in der Welt eine Menge los ist. Was ist es bei euch beiden privat? Ina, was gibt es bei dir so, wo du sagst, wenn ich so in die Gesellschaft gucke, das regt mich ganz persönlich auf. Da kriege ich immer einen Hals. Gibt es da was?
Ja, wenn man schlecht über uns spricht oder über andere Menschen, die aus anderen Regionen kommen.
Das heißt, geht nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern zum Beispiel auch die Immigration, die Migranten, die zu uns kommen.
Ja.
Das macht dich wütend.
Ja, und die Politik im Moment, wie gerade die Situation ist.
Hast du das selber auch körperlich erlebt? Also, dass du aufgrund deiner Behinderung entsprechend irgendwie eingeordnet wurdest oder dass du dir Sprüche anhören musstest?
Ja. Das ist.
Wie bist du damit umgegangen?
Also als Kind hat man das ja nicht so gecheckt. Als Jugendliche oder ja, war das schon schlimm, wenn du halt ausgelacht wirst, weil du so eine Mickey-Maus-Stimme hast oder wegen deinem Gesicht oder weil du so klein bist und ja, das tat schon weh.
Und ich habe aber ein bisschen das Gefühl, es hat dich irgendwie stärker gemacht, oder? Du bist also mit jedem, vielleicht mit jeder Äußerung ein Stückchen daran gewachsen und hast dich dagegen gestellt. Ist das so oder ist das ein falscher Eindruck?
Nein, aber ich setze mich auch für andere ein, mit Freunden, mit denen ich unterwegs bin. Wenn die angemacht werden, dann werde ich böse. Also so gut, wie ich böse werden kann, mache ich das dann auch. Also die kriegen dann auch einen Spruch zu hören.
Ja, das heißt, du wünschst dir einfach eine andere Sicht auf unsere Gesellschaft. Das heißt, unsere Gesellschaft ist bunt, dafür kämpfen wir ja auch bei Vitus, bunte Vielfalt Mensch. Und jeder hat hier seine Berechtigung im Leben, in der Gesellschaft, im kulturellen Zusammenleben. Und da gibt es kein besser oder der Guteste, das gibt es alles nicht.
Nein, es soll jeder so sein, wie er sein will und jeder soll leben, wie er leben möchte.
Mhm. Ja, würde ich zu 100% unterstützen und danke dir dafür.
Gerne.
Heike, wie sieht's bei dir aus? Was sind deine Pulsthemen gerade oder dein Pulsthema?
Was alles so mittlerweile wieder salonfähig wird und wie Menschen miteinander umgehen.
Mhm.
Dass Beschimpfungen das neue Guten Morgen sind, dass auf jeden Post irgendwie persönlich reagiert werden muss, statt einfach mal die Klappe zu halten und eine Nacht drüber zu schlafen. Das ist was mir tatsächlich ein bisschen Angst macht. Ich war tatsächlich im Januar mit bei dieser AfD-Demo, das war die erste Demo meines Lebens, aber weil ich denke, so meine Güte, wenn das, was die sagen, mittlerweile schon wieder so viel Gehör kriegt und so viel Jubel kriegt, ohne dass man Dinge hinterfragt, wo wollen wir eigentlich hin? Oder wenn man jedes Mal, nur weil jemand eine Meinung äußert, gleich irgendwie denjenigen beschimpfen muss. Das finde ich sehr fragwürdig.
Hat sich das verändert im Laufe deines Lebens, so der äußere Eindruck?
Ja.
Mhm. Genau. Wie kann das sein? Geht's uns zu gut?
Ja. Also tatsächlich habe ich manchmal so den Eindruck, die Zeit, also gerade so wir in unserem Alter sind eigentlich relativ gut groß geworden. Die Mauer ist gefallen, der Kalte Krieg war zu Ende. Also ich glaube, wir hatten wenig Sorgen. Ich glaube, die Kinder heute nach Corona und Ukraine-Krieg und so sind anders unterwegs. Aber es ist schon so dieses, so lass uns doch nochmal hier Ausländer rausbrüllen, ohne Hintergrund, ohne Verstand, ohne mal drüber nachzudenken. Ich glaube schon, dass uns ein Stück weit zu gut geht, dass wir uns wieder über alles Mögliche aufregen können, was vielleicht keine Aufregung wert ist.
Macht dir das Angst als Mutter einer behinderten Tochter auch?
Ja.
Mhm. Genau. Ja.
Also ich frage mich dann manchmal, wo wir hinwollen. Und das ist so, die Parolen sind so unreflektiert und das merkt man tatsächlich bei den Jugendlichen auch viel und wo ich denke, ihr seid unsere Zukunft. Aber wenn ihr jetzt schon so tickt, oder seid, lasst euch doch einfach mal sein, wie ihr seid. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt im Moment doch so eher so, es gibt so einen Perfektionismus. Man darf nicht mehr links, nicht mehr rechts laufen. Man soll einfach, alles muss geradeaus. Finde ich schwierig.
Hast du eine Lösung dafür, wie wir das ändern können?
Nee, leider nicht. Wenn ich sie hätte, wäre super. Reden, im Gespräch bleiben, immer wieder signalisieren, glaube ich. Ich glaube, das müssen wir einfach. Wir müssen präsent bleiben und sagen, so geht's nicht.
Und auch die Stimme erheben, wenn es mal nicht geht. Genau. Ja, vielen Dank euch beiden. Und das war auch schon unsere Sendung. Wir sind schon am Ende unserer kleinen Podcast-Sendung. So schnell geht's.
Ina möchte noch gerne den Levelink-Bus bestücken.
Ja, den darf sie natürlich bestücken. Aber vorher möchte ich euch natürlich fragen, ob ihr unseren Hörern noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben könnt. Also habt ihr irgendeine Lieblings-CD oder einen Künstler, wo ihr sagt, unbedingt mal einschalten? Oder habt ihr einen tollen Film gesehen in der letzten Zeit? Wart ihr im Kino? Oder irgendwas, was ihr so habt und sagt, möchte ich mal empfehlen? Empfehlen, finde ich, ein Blick wert. Gibt es da etwas? Ina, hast du da
ja,
etwas?
Ja, also ich lese ganz viel.
Mhm.
Also ich lese solche dicken Schinken in einer Woche, zwei Wochen durch.
Ah ja.
Und das
eher Krimis oder was ist es dann?
Nee, eher so
Heile Welt, Rosemunda Pilcher.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich lese sehr viel Krieg.
Ah ja.
Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, DDR.
Mhm.
Und
ist ja auch keine leichte Kost.
Nein.
Nee.
Aber das gehört zur Gesellschaft dazu.
Ja, okay, das hast du recht, genau.
Weil die Menschen, die das erlebt haben, davon gibt es nicht mehr so viele.
Das stimmt.
Und das sollte man bewahren.
Ja, das stimmt.
Also was mir sehr unter die Haut ging, war der Junge im gestreiften Pyjama.
Mhm. Das können wir mal verlinken. Wir haben ja die Möglichkeit auch in unserer in der Story verlinken wir das Buch dann mal, das suche ich mal raus. Mhm. Der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja.
Geht wahrscheinlich um einen Jungen, der in einem KZ war oder
ja.
Genau.
Mhm. Die dann immer gegenüber, der eine war schon im Konzentrationslager und der andere hat den dann halt immer besucht und ist dann irgendwann, aber das soll man dann selber lesen.
Ja, okay.
Also das sind so die Bücher, die ich...
Gehört ja auch dazu, sich mit dieser Geschichte der Vergangenheit zu beschäftigen, um vielleicht nicht so dumme Aussprüche zu machen, genau. Heike, die du gerade angesprochen hast. Also wenn Jugendliche das rufen, dann sollten sie wissen, was für eine Geschichte wir auch hier in Deutschland gelebt haben, ne?
Genau.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Heike? Hast du einen schönen Tipp? Du bist ja sehr musikalisch unterwegs, die ganze Familie.
Ja, aber tatsächlich ist das immer so, ich bin so jemand, der immer nie weiß, wie die Interpreten heißen und wie die Lieder heißen. Also ich bin ein schlechter Wünscher beim DJ. Ich müsste vorsingen. Das war die Frage, die mich heute Morgen echt umgetrieben hat, noch zu Hause. Ich stand vorm Bücherregal und habe gedacht, so Gott, ich habe früher viel gelesen. Ich bin ähnlich wie Ina auch ganz, also als sie das sagte mit dem der Junge im gestreiften Pyjama, ich dachte, Gott, das hast du auch irgendwann mal gelesen? Ich komme mit den Kindern aber leider nicht mehr zum Lesen und Historienschinken sind dick und lang und man muss mitdenken. Also im Moment lese ich eher leichte Kost. Ich stand aber vorm Bücherregal.
Oh, du hast sogar einen. Ah, ist das schön. Ja, da triffst du ja mein Herz.
Genau, und hab stand und es guckte mich an. Ich suchte eigentlich ein anderes Buch. Harry Potter und die Wundersteen. Es gibt tatsächlich, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber es gab damals, als Harry Potter ganz hochkam, in der Thalia in Oldenburg, wo ich dann studiert habe, 2 Harry Potters auf Plattdeutsch. Und das fand ich sehr geil und habe das mitgenommen und fand das
sehr schön.
Fand das total witzig. Und das musste ich jetzt mitnehmen, weil das passt zum Thema Emsland und das passt eigentlich auch Fantasy, war bei mir immer auch immer mit dabei. Also, genau.
Harry Potter und die Wunderstein. Genau. Also der Wunderstein. Sehr schön. Das verlinken wir sehr gerne. Danke für diese beiden Tipps. Und am Ende natürlich, Ina, darfst du den Leveling-Bus bestücken. An unsere Podcast-Hörer, ihr kennt das, hier durchs Emsland fallen eine Menge Busse und hinten ist immer eine große Werbung drauf und Heike und Ina kriegen jetzt die Möglichkeit, diese Werbung zu gestalten mit einem eigenen Slogan oder einem Bild. Aber ich bin mal gespannt. Ihr habt euch da abgesprochen, habe ich gehört?
Ja.
Ja.
Haben wir.
Ina, und was kommt denn da drauf?
Jetzt weiß ich das gerade nicht.
Ja, so ähnlich habe ich deinen Blick gerade auch gedeutet. Wir haben gesagt, wir nehmen deinen Wahlspruch hinten drauf.
Ja.
Wir haben gesagt, wir können natürlich wunderbar für Eve werben und alle Kampagnenbotschafter da drauf plakatieren, aber wir nehmen, sprecht mit uns, nicht über uns.
Ja, genau.
Sprecht mit uns, nicht über uns. Das finde ich einen ganz tollen Satz, auf jeden Fall. Sprecht mit uns, nicht über uns, Ina Wisotzki. Das wäre jetzt dann nochmal on top das Tolle zum Karl-Sonnenschein-Preis, dass es das gibt. Hast du da eigentlich einen Pokal gekriegt oder irgendwas, was du dir jetzt ins Regal stellen kannst?
Nee, ich habe eine Sonnenblume gekriegt, eine Urkunde. Mhm. Und Gutscheine.
Mhm. Ist dir sowas wichtig? Kriegt das einen besonderen Ehrenplatz in deiner Wohnung oder kommt das irgendwo in die Mappe? Und
Nein, das kriegt noch einen Ehrenplatz.
Ja, sehr gut.
Weil sowas bekommt man ja nie wieder.
Nee, das stimmt. Das ist wohl wahr. Sehr schön. Ja, wir sind am Ende unserer kleinen Sendung. Wie ist euer Gefühl denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? 10 war sehr nervös, 1 ist überhaupt nicht nervös, Heike. Wie sieht's bei dir aus?
Wie es jetzt ist?
Ja.
1.
1, guck. Und du sowieso schon 1, ne?
Ja, schade, Minus. Dass es zu Ende ist. Ich mag den Podcast gerne.
Ja, sehr schön. Genau, wir kommen mit Sicherheit, man trifft sich immer öfter im Leben. Deswegen kann es sein, dass wir zu einem anderen Thema nochmal uns hier wiedersehen. Auf jeden Fall. Ich sage herzlichen Dank euch beiden, dass ihr bei mir wart. Und wie gesagt, wir wollen nochmal aufrufen, Heike, wenn Personen Interesse haben, ehrenamtlich sich zu engagieren, dann sollen sie bei Vitos, es gibt eine Homepage, vitos.info, oder eben, du hast es gerade angesprochen, über die Mail ehrenamt@vitos.info oder Telefonnummern werden wir auch in der Story verlinken. Das heißt, einfach melden, auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen und eventuell dann auch Eve-Botschafter werden, genau wie du. Da sind wir gespannt, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ich sage danke, dass ihr hier wart. Und allen Hörern sage ich, im nächsten Monat, im November, gibt's dann eine neue Ausgabe Rollstuhl und Rakete zum 15. November. Dann geht's schon schlank auf Weihnachten zu. Abschließende Frage an euch beiden. Habt ihr Spekulatius jetzt im Oktober schon im Haus stehen oder sagt ihr, bei diesem Run machen wir nicht mit?
Also ich gucke die grundsätzlich vor meinem Geburtstag, ignoriere ich die, weil ich habe erst Geburtstag und dann kommt Weihnachten. Nein, ich habe mir noch keine gekauft.
Aber dein Geburtstag ist ja auch Mitte September schon.
Ja,
okay. Da sind die auch gerade erst im Regal.
Ja, aber ich mag das nicht. Also ich kaufe die eher, wenn das richtig kalt ist. Und
wenn die Jahreszeit angebrochen
genau,
ist.
Ja, genau.
Das heißt, zum November könnte es schon mal eine Packung sein.
Ja.
Früher gab es bei uns immer, irgendwie habe ich das so im Kopf, 1. November, Gräbersegnung und danach Tee und Spekulatius. Aber heute ist leider immer schon fast 20 Grad auf dem Friedhof. Aber damals war das so der Tag, wo man durchgefroren die ersten Spekulatius gegessen hat.
Liebe Leute, den Tee, den gönnen wir uns jetzt mal in der Nachschau. Euch allen eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitos-Podcast aus Meppen.